Hello, hello, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin die Lina. Ich bin Hundetrainerin in Wien mittlerweile und online und bin gerade mitten im Auswandern und habe ganz, ganz viel um die Ohren. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich jetzt mal eine halbe Stunde nur über ein Thema sprechen kann, was sich auf Hunde fokussiert. Und zwar habe ich von einer Followerin eine Anfrage bekommen, ob ich nicht mal eine Podcast-Folge über ein bestimmtes Thema machen kann. Und sowas freut mich natürlich immer total, wenn ihr bestimmte Themenwünsche habt. Deswegen, falls ihr Themenwünsche habt, schreibt mir gerne auf Instagram lina.rischer und da findet ihr auch nochmal den Link dazu in den Shownotes. Und dann könnt ihr mir gerne eure Wünsche aussprechen. Ich kann natürlich immer nicht versprechen, dass das Thema passt, aber diesmal hat es ganz gut gepasst. Und zwar kam die Frage bezüglich einer Hundeschule, die sie im Auge hat, die sie vor Ort hat, weil sie eben nicht in meiner Gegend wohnt, die rein über körpersprachliches Arbeiten mit dem Hund arbeitet. Und sie hat mich gefragt, was ich denn von einer solchen Hundeschule halten würde. Jetzt muss ich ganz vorab, bevor jetzt hier irgendwie alles in einen Topf geworfen wird, natürlich sagen, dass ich niemals anhand von so einer Beschreibung genau sagen kann, wie eine Hundeschule arbeitet. Und das möchte ich auch heute nicht machen, sondern ich möchte einfach ein bisschen drüber sprechen, auf was es zu achten gilt, wenn eine Hundeschule mit sowas wirbt, beziehungsweise auf was es generell auch zu achten gilt beim körpersprachlichen Arbeiten mit dem Hund und ob das denn jetzt überhaupt gut ist. Also, was bedeutet überhaupt das körpersprachliche Arbeiten mit dem Hund? Naja, im Endeffekt heißt es nichts anderes, als dass wir unsere Körpersprache im Training, im Miteinander, im Alltag mit unserem Hund einsetzen. Dass wir das tun, unbewusst, ist ein Fakt, weil wir können ja nicht einfach auf unsere Körpersprache verzichten. Dass wir unsere Körpersprache bewusst modifizieren und anpassen können, um mit dem Hund zu arbeiten, auch das ist ein Fakt. Und da kann man eben zwischen verschiedenen Bereichen unterscheiden und die möchte ich einmal mit euch durchgehen. Also, körpersprachliches Arbeiten mit dem Hund passiert folgendermaßen und zwar unterteile ich da in zwei Bereiche. Einmal in die freundlich einladende Körpersprache und einmal in die blockierend hemmende Körpersprache, die ich sozusagen senden kann und mein Hund dann empfängt. Dazu braucht man ein bisschen Hintergrundwissen und zwar gibt es bestimmte Handlungen, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Optiken in der menschlichen Körpersprache, die der Hund als freundlich empfindet, als positiv, angenehm empfindet und es gibt eben Verhaltensweisen von uns, die auf den Hund bedrohlich, einschüchternd wirken und die eher Unbehagen oder Angst auslösen. Und die möchte ich jetzt so ein bisschen mit euch besprechen, damit ihr auch genau wisst, vor allem auch bei einem neuen Hund, wie ihr euch verhalten könnt, damit es keine Missverständnisse zwischen Mensch und Hund gibt. Denn die gibt es super, super häufig, gerade was die Körpersprache zwischen Mensch und Hund betrifft. Die Körpersprache grundsätzlich, wenn ich einladend freundlich auf den Hund einwirken möchte, dann sollte die Körpersprache oder mein ganzer Körper sich grundsätzlich weg vom Hund bewegen. Also immer vom Hund weg und niemals auf den Hund zu. Sobald ich auf den Hund zugehe und vor allem frontal, kann das passieren, dass der Hund das als bedrohlich empfindet. Wenn ein Hund das schon über Training angenehm verknüpft hat, weil er weiß, okay, da immer wenn mein Mensch auf mich zukommt und dann zum Beispiel das Geschirr zum Anziehen hinhält, dann gab es danach eine Belohnung oder gibt es danach eine Belohnung, dann muss er das nicht zwingend als unangenehm sehen, aber wenn das nicht trainiert ist, dann kann man eigentlich meistens davon ausgehen, dass wenn ich frontal auf den Hund zugehe, dass der das als unangenehm empfindet. Und deswegen ist es immer sinnvoll, sich leicht seitlich zum Hund zu bewegen, sich eher klein zu machen, nicht zwingend den Hund, also gerade wenn man den Hund nicht kennt, mit großen Augen anzuschauen, sondern eher ein bisschen den Blick abzuwenden. Das gilt für langjährige, ich sag mal, Beziehungen zwischen Mensch und Hund nicht. Also ich hatte mal eine Kundin, die hat am Anfang, da war sie noch nicht bei mir im Training, da hat sie gesagt, sie hat immer vermieden, den Hund anzuschauen, weil sie dachte, dass man das nicht darf. Und der Hund hat aber immer Blickkontakt zu ihr gesucht, aus einem, ja, also aus Beziehungsgründen, sage ich mal. Also der hat sich einfach bei ihr rückversichert und die ist wirklich immer sehr nett mit ihrem Hund umgegangen. Deswegen hat sie gesagt, ja, und das hat mich dann im Nachhinein so ein bisschen traurig gestimmt, weil sie irgendwie nie dann ihren Hund angeschaut hat, weil sie immer versucht hatte, Blickkontakt zu meiden. Also auch da gilt wie immer, wie überall im Hundebereich auch, immer auf das Individuum Hund zu schauen. Aber trotzdem, wenn ich da einen fremden Hund vor Augen habe, starre ich den nicht an und gehe nicht frontal auf den zu, sondern drehe mich eher seitlich, lade den vielleicht ein und gerade bei kleinen Hunden kann man auch in die Hocke gehen. Wo ich vermeiden würde, in die Hocke zu gehen, ist tatsächlich bei Hunden, die dann auf Augenhöhe sind, weil manche Hunde empfinden das als unangenehm, gerade wenn ich den Hund noch nicht kenne, diese Position und dann sind sie natürlich auf Augenhöhe und es gibt auch den ein oder anderen Hund, der dann schnappt und das ist natürlich dann nicht so gut. Also wenn ich den Hund nicht kenne, dann würde ich das vermeiden, es sei denn, es ist ein Hund, der sehr klein ist, ein Dackel, ein Jack Russell oder sowas. Genau. Ansonsten ist es immer schön, wenn ich mit dem Hund einladende Körpersprache zeige. Das heißt, ich vergleiche es immer mit einem Restauranteingang, in dem man hineingebeten wird, ganz höflich. Das heißt, jemand macht mir die Türe auf und bittet mich mit einer sanften Handbewegung von vorne nach hinten, seitlich am Körper, das ist schwer zu beschreiben, bittet mich hereinzutreten und macht mir sozusagen den Weg frei. Auch diese Bewegung ist total schön mit dem Hund zu machen. Achtung nur, dass man eben nicht die Hände auf den Hund in Richtung Hund ausstreckt, sondern die Bewegungen eben weich und fließend hält und den Hund schön zu sich einlädt. Und dabei vielleicht ein, zwei Schritte zurück macht, was ich relativ häufig sehe, weil das leider immer noch so beigebracht wird, ist, dass Menschen auf ihren Hund stampfend zugehen, um dem Hund etwas deutlicher zu machen. Und wenn ich jetzt irgendwie auf den Hund so ruckartig zulaufe, um zum Beispiel, also sieht man, ist das klassische Hundeschul-Szenario, ja, der Hund macht keinen Sitz, weil er irgendwie entweder gerade zu abgelenkt ist, zu aufgeregt ist oder vielleicht einfach die Übung noch nicht gut genug kann oder die Belohnungen nicht stimmen oder, dann sieht man Menschen, die dann mit Nachdruck sozusagen, und das ist wirklich genau das, was man macht, also man baut Druck auf, indem man auf den Hund zugeht, dann versuchen, dieses Sitz wieder abzufragen. Das Problem dabei ist, dass meistens Druck gar nicht die beste Lösung ist. Ja? Vor allem nicht, wenn der Hund abgelenkt ist, wenn der aufgeregt ist, wenn da eh schon so viel Druck im Hund drin ist, dann schaue ich eher, dass ich den motiviere, dass er sich wieder konzentriert. Und ich empfehle meinen Leuten immer, geh einen Schritt zurück, geh weg von deinem Hund, lauf mit deinem Hund ein Schrittchen zurück. Vielleicht läufst du auch 10 Meter zurück und dann fragst du aus dem Rückwärtslauffluss sozusagen deinen Sitz ab. Und das ist wirklich meistens die Version, die besser klappt. Was da auch noch dazu gehört, das fällt mir nämlich gerade zu dem Thema auch ein, ist ein aufrechter Körper. Also wir merken oft gar nicht, dass wir, um mit dem Hund zu kommunizieren, uns näher zu dem hinbücken sozusagen, weil wir wollen ja, dass der uns hört und dass der uns versteht. Und deswegen gehen wir da ganz nah dran, was wir aber dabei nicht beachten oft, ist, dass der Hund sich dann bedroht fühlt. Und zwar, wenn ich mich über den Hund drüber beuge, dann sage ich immer, stell dir mal vor, ein riesengroßes Wesen, was weiß ich, ein Dinosaurier, der 10-mal so groß ist wie du oder meinetwegen nur 3-mal so groß ist wie du, der beugt sich jetzt einmal über dich drüber. Also ungefähr ein Lebewesen, was so hoch ist wie so ein, ja, ich sag mal 5 bis 10 Meter Sprungbrett im Schwimmbad. Und er beugt sich über dich drüber und du verstehst aber nicht, was der von dir will. Das kann etwas bedrohlich wirken, ja. Und gerade wenn da noch eine Leine dran ist, die Hunde wissen auch, okay, da komme ich jetzt nicht weg und so. Genau, also das kann einfach körpersprachlich signalisieren, auch von deiner Seite, dass du Abstand möchtest, ja, weil das ist auch in der Hundesprache so, dass das eben einen Abstandswunsch kommuniziert und viele Hunde dann eben mit einem deeskalierenden Verhalten reagieren. Das heißt, es kann sein, dass sie sich abwenden, schnüffeln gehen, genau, Dinge tun, die die Situation deeskalieren, was grundsätzlich sehr höflich ist vom Hund, was aber häufig als unhöflich interpretiert wird, weil die Menschen denken, oh, jetzt ist der stur, jetzt macht er nicht mit mir mit, ich habe dem doch gerade gesagt, dass der sich hinsetzen soll. Und der Hund ist in Wirklichkeit mega, mega, mega freundlich und sagt, du, ich tue dir gar nichts, ich bin hier mal eine Runde schnüffeln. Ja, und so entstehen dann die Missverständnisse und der Mensch geht mit noch mehr Druck rein und der Hund, ja, geht immer mehr ins Deeskalationsverhalten. Und das ist dann der Klassiker für Missverständnis in der Körpersprache. Genau, also alles, was körperliches Großmachen ist, aufbäumen, Hände ausstrecken oder auch der Klassiker, so dieses sich vor den Hund hinstellen und so, na, was bist du für Netter? Ja, was machst du hier? Ja, und dieses mit den Händen so auf die Oberschenkel gehen, da vielleicht noch so ein bisschen klatschen, das ist der Worst Case für die allermeisten Hunde, die das nicht kennengelernt haben. Und das sind sehr viele. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich das sehr gerne auch mit Welpen übe, dass sie das schon mal kennenlernen und das Angenehme verknüpfen, beziehungsweise einfach sich daran gewöhnen. Weil das eben gerade, also wenn ich mir die ganzen Tierschutzhunde anschaue, die fangen dann an zu knurren, zu bellen, was auch immer, weil die das wirklich ganz schlimm finden. Und wenn man dann noch die den Mund zu so einem O formt, dann, also so, na, was bist denn du für Netter? Ja, wisst ihr, wie ich meine? Dann ist es halt so, dass das für den Hund noch bedrohlicher wirkt, weil alles, was nach vorne gerichtet ist, also auch vom Mund her, wirkt bedrohlich auf den Hund. Und ja, das ist nicht so gut für einen guten Start mit einem Hund und übrigens auch nicht so gut, falls du jetzt keinen eigenen Hund hast, sondern irgendwie deine Freunde oder Verwandten einen Hund haben, das ist nicht der beste Start, um mit einem Hund anzufangen und deswegen da ein bisschen drauf achten. Man sieht übrigens dann auch in der Körpersprache des Hundes, dass sie sich nicht wohlfühlen, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier und das lernst du gerne auch bei mir im Training, weil auch das ist super individuell. Genau. Was jetzt auch noch dazu kommt beim körpersprachlichen Arbeiten ist, dass also die Stimme natürlich eine Rolle spielt. Ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Stimme und Stimmung. Und grundsätzlich ist es in meinen Augen ein mega unterschätztes Thema, die Stimme, die Körperspannung, also wie bewege ich mich, wie spreche ich, da gibt es so viel zu beachten. Das kriege ich jetzt hier alles gar nicht unter, aber mal ganz, ganz basic gesprochen, ist es freundlich für den Hund, eine etwas höhere, eine sanftere, eine ruhigere Stimme zu haben und eine kräftige, dunkle, strenge Stimme ist eher etwas Bedrohliches für den Hund. Das heißt nicht, dass jeder jetzt seine Stimme verstellen muss, aber das ist tatsächlich einfach bei den meisten Hunden so, dass also laute Stimmen eher Unbehagen auslösen und strenge, dunkle Stimmen, genau. Gerade auch, wenn sie das nicht kennen, ich bin ja, arbeite ja sehr viel mit Tierschutzhunden beziehungsweise Hunden aus dem Auslandstierschutz zusammen und genau, da ist das ganz häufig der Fall, dass die jetzt mit zum Beispiel Männerstimmen eben auch ein Thema haben. So, was bedeutet das jetzt für das konkrete Arbeiten mit dem Hund. Also alles, was zum freundlich wirkenden, einladenden Verhalten unsererseits gehört. Das nütze ich super, super gerne im Hundetraining. Das ist in meinen Augen auch extrem wichtig. Und gerade dieses Thema Körperspannung, freundliche, einladende, ganz klare Körpersprache, mega wichtig. Ich hatte schon Kundinnen im Training, die haben gesagt, sie haben alles aufgebaut mit dem Hund, sie haben schon Belohnungen aufgebaut und. Und es hat einfach nichts geklappt mit Belohnungen. Der Hund nimmt keine Belohnungen. In diesem Fall haben wir dann einfach nur an der Körpersprache gearbeitet. Und zwar warum? Weil sich diese KundInnen, ich sag mal, total ungünstig gegenüber ihrem Hund bewegt haben und das dafür gesorgt hat, dass es einfach Missverständnis zwischen Mensch und Hund gibt. Dass der Mensch dachte, ich belohne meinen Hund für gutes Verhalten. Der Hund hat das aber als unangenehm empfunden. Und wir wissen aus der Lerntheorie, dass alles, was unangenehm sich anfühlt, auf den Lernenden sich strafend, also Verhalten verringernd auswirkt. Das heißt, Verhalten wird weniger, wenn eine unangenehme Konsequenz folgt. Und das ist natürlich kontraproduktiv. Ja? Wenn ich denke, dass ich den Hund belohne, der Hund fühlt sich aber bestraft. Ich weiß, das klingt immer so krass. Es geht aber da wirklich um das Lernen dahinter. Und da kann man ganz, ganz viel an der Körpersprache arbeiten. Und gerade auch so Sachen wie eben nicht auf den Hund stampfend einen Schritt zuzugehen, sondern einfach mal zu schauen, vom Hund wegzuarbeiten, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und oft sieht man aber gar nicht, wie man sich selbst verhält. Genau, also oft ist man einfach so drinnen. Also ich habe auch schon natürlich ganz viele Seminare gemacht und habe auch mal mit meinem Hund da gearbeitet. Und also was heißt, ich habe auch mal mit dem Hund gearbeitet in diesem Beispiel, an was ich gerade denke. Und wir sollten an einer Aufgabe arbeiten, ich glaube, es war ein Fuß. Und die Trainerin hat mir da das Feedback gegeben, dass ich total schief stehe. Das ist schon ein paar Jahre her, dass ich so ein bisschen schief den Kopf neige. Und dann war ich so, okay, alles klar, ist mir auch nie aufgefallen. Und manchmal ist es echt gut, wenn man von außen wen hat, der das spiegelt, der sich das genau anschaut und wirklich so die Feinheiten auch ausarbeitet mit einem. Ist richtig, richtig cool. Und ich finde, man kann da auch so über sich selbst sehr viel lernen, weil ja, wie wir wissen, Körpersprache nicht nur für unsere Hunde relevant ist, sondern auch für unser Miteinander mit anderen Menschen. Und wir ja da auch Messages senden, die wir vielleicht gar nicht senden wollen oder vielleicht, die wir senden wollen. Oder genau, also voll das spannende Thema auf jeden Fall. Was ich nicht nutze, ist bewusste, bedrohliche, einschüchternde Körpersprache, und zwar eben dieses auf den Hund zugehen, den Hund blocken, was man ganz häufig sieht, bin ich leider gar kein Freund davon, das Knie so, also das Bein so in den Weg stellen oder das Knie in die Brust rammen oder ja, es gibt ja da verschiedene Nuancen. Ich bin da gar kein Freund. Es gibt auch Leute, die laufen dann schreiend auf den Hund zu. Also habe ich auch schon gehört von KundInnen, dass das bei anderen TrainerInnen so empfohlen wurde, dass man, wenn der Hund nicht auf den Rückruf hört, dann schreiend auf den zuläuft. Not my way. Also das kann auch in die Hose gehen. Ich habe auch immer wieder Kunden im Training, die aufgrund solcher Geschichten dann blaue Flecken haben vom Hund. Also das ist was, womit ich ehrlich gesagt nicht spielen würde. Und es braucht es auch einfach gar nicht. Also solche Geschichten braucht es nicht. Das Einzige, was ich schon mache, ist zum Beispiel, also mich zum Beispiel an der Straße, wenn ich bin, meinem Hund über eine Handbewegung zu signalisieren, dass er da jetzt kurz stehen bleibt, also eine ausgestreckte Hand, dass er da kurz stehen bleibt. Das kennt mein Hund allerdings aus dem Bleibtraining. Ja, also dieses Signal hat er vorher gelernt. Wenn ich über Körpersprache arbeite, und da eignen sich zum Beispiel so Beschäftigungen wie Longieren auch sehr, sehr gut, wenn ich meinem Hund beibringe, was meine Handbewegung bedeutet, wenn ich mit meinem Hund zum Beispiel Sachen erarbeite wie ein Handtarget oder Folge der Hand, dann kann ich da viel, viel besser mit dem Hund arbeiten, auch mit solchen Geschichten oder ein Stoppzeichen erarbeite, also mit Handsignalen viel arbeite, sodass mein Hund mich dann auch letzten Endes versteht. Aber grundsätzlich mal kann man das schon machen, dass man seinem Hund einfach ganz sanft, so wie ich das bei einem Menschen auch machen würde, so, oh, warte mal kurz, ja, Hand ausstrecken, wir warten hier mal kurz. Oder vielleicht den Fuß davor stellen, dass der jetzt nicht auf die Straße sofort geht. Ja, und die Leine natürlich kürzen und so weiter, das gehört alles mit dazu. Aber solche Geschichten kann man schon machen. Oder zum Beispiel mit einer Handbewegung dem Hund zu signalisieren, wir gehen jetzt in die Richtung, nicht in die Richtung. Solche Geschichten sind total fein. Also in meinen Augen, das ist immer persönlicher Geschmack. Genau, aber alles, was in die Richtung geht, wo der Hund dann mit Meideverhalten reagiert, also wo der Hund wirklich sich abduckt oder solche Geschichten oder starke Konfliktsignale zeigt, da bin ich raus und dazu gehört der Klassiker, das Blocken. Kommen wir zurück zur Anfangsfrage. Und auch hier kann ich jetzt wieder nur aus der Ich-Perspektive sprechen. Würde ich mit meinen KundInnen rein über körpersprachliches Arbeiten arbeiten? Die Antwort ist schlicht und einfach nein, weil in meinen Augen ist das Körpersprachliche super, super wichtig. Ihr habt gerade gehört, wie wichtig das ist und wie ich auch mit KundInnen daran arbeite, dass es eben zwischen Mensch und Hund keine Missverständnisse gibt. Aber es ist eben nur ein Bestandteil im Hundetraining. Es ist eben ein wichtiger Bestandteil. Aber es wird auch so häufig gesagt, eben, dass man ohne Leckerchen arbeitet, weil, und das hatte mir eben die Followerin auch geschrieben, weil es dann heißt, wir konditionieren nicht, wir kommunizieren. Und da muss ich an der Stelle ganz klar einfach sagen, dass da einfach leider ein fachlicher Wissensmangel dann besteht, weil man kann gar nicht kommunizieren, ohne zu konditionieren. Denn Konditionierung beschreibt einfach nur einen Lernvorgang, der in unserem Alltag ständig stattfindet. Es finden ständig Verknüpfungen statt zwischen zwei verschiedenen Reizen. Es finden ständig Konsequenzen auf Verhalten statt. Nicht nur von uns, sondern der Hund hat dauernd ein Feedback aus seiner Umwelt. Der Hund hat ständig irgendwelche Reize, die er wahrnimmt. Das ist nicht immer was nur wir steuern. Das ist ja keine Maschine, sondern der Hund lernt aus seiner Umwelt, aus Konsequenzen aus seiner Umwelt. Ja, also, keine Ahnung, ich laufe in die Wiese und dann beißt mich deine Biene. Assoziation Wiese gleich tut weh, könnte sein. Ja, muss nicht sein, ist ein Beispiel. Aber das passiert und das sind nicht immer wir, die das beeinflussen. Und da habe ich auch schon so oft drüber gesprochen. Wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt unserer Hunde. Und Konditionierung findet immer statt. Bei euch auch, ja. Also ich höre neulich irgendwie einen Song bei irgendeiner bestimmten Aktivität und an einem bestimmten Ort. Und das nächste Mal, als ich an diesem Ort vorbeigehe, denke ich an diesen Song. Ja, weil das Lernen über Assoziation ist. Da hat mir jetzt aber nicht meine Lehrerin gesagt, Lina, verknüpfe bitte jetzt Ort X mit Lied Y, sondern das passiert. Und deswegen passiert Konditionierung eh. Nur wir können das eben beeinflussen. Und dadurch, dass wir relativ künstlich mit unseren Hunden zusammenleben, ist es auch nicht natürlich, wenn ich das nicht nutze. Im Gegenteil, es ist total unnatürlich, ein Lebewesen, das überhaupt nichts über unsere Welt weiß, in unser Leben zu holen und dann so zu tun, als würden wir nur körpersprachlich kommunizieren können. Denn Ein anderer Fakt ist auch, dass wir einfach keine Hunde sind. Und auch damit wird so häufig argumentiert. Ja, Hunde kommunizieren auch nur körpersprachlich untereinander. Ja, klar, wenn dein Hund in einer Hundegruppe in Ungarn leben darf, dann ist das der Fall. Und dann kann das auch gerne so sein. Und dann verlangt auch niemand etwas von deinem Hund. Aber wenn du verlangst von deinem Hund, dass er pipifein an der Leine läuft, an einem Strick, den man hinten an ihn dranhängt, dann bist du es ihm auch schuldig, ihm zu erklären, warum du das tust und wie er sich da verhalten soll. Und um Verhalten eben aufzubauen, man sagt ja immer aufbauen, aber im Endeffekt geht es darum, um Verhalten zu lernen und zu verstehen auch, warum man das Verhalten zeigen sollte, ja, warum sich dieses Verhalten denn lohnen sollte und das über Freude aufzubauen. Das bedeutet, dass ich auch externe, extrinsische Motivation und externe Verstärker brauche in Form von Spielzeug, in Form von Futter, in Form auch manchmal von Erleichterung. Ja, das ist eine andere Art der Verstärkung. Aber ich brauche einfach verschiedene Tools, die ich da einsetzen kann. Und warum sollte ich mir denn einen so einfachen Verstärker wie Futter, ja, was ich in klitzekleine Stückchen schneiden kann und immer dabei haben kann. Warum sollte ich mir das denn verwehren unter dem Deckmantel der Natürlichkeit, der Nichtkonditionierung und? Das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach unlogisch. Und deswegen ist es auch genauso unlogisch, das als einzige Methode zu nutzen. Und dazu noch zu erwähnen, dass man nicht mit Leckerchen arbeitet. Ich finde das tatsächlich ein bisschen schade, weil es immer so ein bisschen dieses Licht auf Menschen, die mit Futter arbeiten, wirft, dass die ja nur ihren Hund konditionieren und nicht richtig kommunizieren. Und ich verstehe nicht, warum es diese zwei Lager geben muss. Ich finde, ein Hund ist ein Individuum. Es gibt bestimmte Lerngesetze. Jeder, der eine HundetrainerInnen-Ausbildung gemacht hat, eine gute und einen Paragraph 11 Tierschutzgesetz abgeschlossen hat in Deutschland, der weiß auch über diese Lerngesetze Bescheid. Und wenn man so tut, als gäbe es die positive Verstärkung nicht und als gäbe es externe Verstärker nicht, damit man eben eine bestimmte Zielgruppe erreicht, dann finde ich das doch etwas fragwürdig. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum man externe Belohnungen wie Spiel und Futter eben ausschließen müsste, aus den genannten Gründen. Und in diesem Sinne möchte ich mich mal wieder von euch verabschieden. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich wie immer, wenn ihr im nächsten Monat wieder einschaltet. Und bis dahin schicke ich euch alles, alles Liebe aus Wien. Bis bald. Ciao.